1 Live Clubbing, heute mit Judy C., die aus ihrem Roman Adler und Engel vorliest. Judy, Adler und Engel ist dein erster Roman, aber man wundert sich, wie du den überhaupt zustande gebracht hast. Du hast eine ganze Menge studiert schon in deinem Leben, verschiedene Studienabschlüsse schon gemacht. War der Roman auch ein bisschen so ein Ventil, all das angehäufte Wissen oder die Dinge, mit denen du dich beschäftigt hast, einfach mal rauszulassen?
Kann man so direkt nicht sagen. Also ich glaube, das angehäufte Wissen von Jura habe ich eher beim Joggen oder in Kämpfen mit Hunden und dergleichen rausgelassen. Aber natürlich befruchtet sich das irgendwie gegenseitig. Also ich habe vieles verarbeitet, was ich im Jurastudium gelernt oder mir so überlegt hatte. Aber es ist auch nicht so, dass man notwendigerweise riesiges Aggressionspotenzial als Jurist immer aufstaut. Also Ventil vielleicht für andere Sachen, nicht so sehr fürs Studium.
Also du hast Jura studiert, europäisches Völkerrecht und Literatur auch noch. Auch und mit all diesen Qualifikationen, ja, wärst du vielleicht auch jemand, der durchaus einen guten Job auf der internationalen Politbühne bekommen könnte.
Jetzt bin ich ein publiger Schriftsteller.
Kein publiger Schriftsteller, sondern eine vielgelobte Schriftstellerin. Aber ist das vielleicht auch deine Art, Politik zu machen?
Würde ich jetzt gerne sagen, weil das würde in meinen eigenen Ohren gut klingen, aber ich habe ja Jura noch nicht wirklich abgeschrieben, sondern ich will es eigentlich weiter nebenher betreiben oder das Schreiben nebenher, je nachdem, und eben zweigleisig fahren. Von daher wird die Politik auch in dem Bereich weiterhin gemacht werden müssen, nur kann man wie in jedem Job nicht wirklich durchschlagen mit den Ideen, die man hat. Man kann die nicht wirklich äußern oder anbringen und dass man in der Literatur natürlich sehr viel freier. Also wenn man irgendwie was sagen möchte, was einem auf den Nägeln brennt, dann nur zu.
Und du hast mal in einem Interview gesagt, du seist ein Mensch, der sich ganz schlecht entscheiden kann. Und,
das haben die gesagt.
Das haben die gesagt. Ja. Ich wollte fragen, wie das dann kommt. Also wie hast du es dann nach 440 Seiten geschafft, irgendwann zu sagen, so, jetzt reicht's, aber dieses Buch ist fertig?
Gute Frage. Also eigentlich hatte ich das gesagt nach ungefähr 3500 Seiten, weil das Buch erheblich viel länger war. Also es gab eine riesengroße Materialsammlung und das ist dann eingeschrumpft oder kondensiert eben auf diese 450 Seiten, die es jetzt sind. Also ich habe schon sehr viel davon weggeworfen und nur das Allernötigste behalten und das führte dann eben zu dieser Länge.
Du hast uns vorhin gesagt, du willst auf jeden Fall nicht vor deinem 33. Lebensjahr aus dem Leben scheiden. Hoffentlich werden es noch viel mehr, denn ich möchte dich fragen, wo würdest du dich gerne in 10 Jahren sehen? Irgendwo, ja, in einem schönen Haus am Meer ausgesorgt, viel Geld verdient oder vielleicht doch lieber im UNO-Hauptgebäude?
Nee, im UNO-Hauptgebäude auf keinen Fall. Also dem habe ich an meinem letzten Arbeitstag so richtig Tschüss gesagt. Wenn es um den Job geht und es nichts mit Literatur zu tun hat, würde ich mich lieber in irgendeinem Minenfeld in Kambodscha sehen, also eher im Feld, wo die Probleme wirklich stattfinden, als in irgendeinem Hauptquartier mit spiegelnden Scheiben in New York. Ansonsten könnte ich es mir auch gut vorstellen, irgendwo Schafe zu züchten in den Bergen, aber ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also ich habe überhaupt keine Pläne, jedenfalls keine konkreten, und lasse es erstmal auf mich zukommen.
Wir hören noch eine weitere Passage. Wir haben gerade gehört, wie Jesse mit Max eben noch zu einer sehr frühen Zeit, da waren die gerade 18, in Wien waren. Von Shersha haben wir auch gehört, das ist der dritte im Bunde. Die drei haben sich kennengelernt in einem Internat und lernen dann in Wien eben den Vater von Jesse kennen und werden dann auch in Drogengeschäfte verstrickt, denn der Vater ist ein richtig professioneller und einer der dicksten Drogendealer überhaupt. Und Max, mittlerweile 33, erzählt seine Lebensgeschichte, die Geschichte von Jesse und Shersha und sich selbst Clara, der Moderatorin, aufs Aufnahmegerät. Und Clara beschließt jetzt mit Max zurückzukehren an die Orte der Geschehnisse, eben zurück nach Wien.
Genau so ist es. Was ich mich immer gefragt habe, sagt Clara bei Nürnberg, ist, wie man dazu kommt, sich für ein Jurastudium zu entscheiden. Aus Langeweile überlege ich mir schon eine Weile, was in ihr vorgeht, während sie so am Steuer sitzt und vor sich hin auf die leere Autobahn starrt. Ob irgendwelche Wörter ihren Kopf anfüllen oder vielleicht Töne oder Farben oder ob es nur gleichmäßig rauscht zwischen ihren Ohren wie im Innern einer leeren Muschelschale. Ich frage dich das nur, sagt sie, weil ich sonst keinen Juristen kenne. Ich bin kein typisches Beispiel, sage ich. Ich habe mir einfach das Studium ausgesucht, das ich mir am wenigsten zutraute. Und warum, fragt sie. Ich dachte, so würde meine letzte Chance funktionieren. Und, hattest du recht damit? Siehst du doch, sage ich. Als ich nach zweimal Sitzenbleiben das Abitur durch Zufall geschafft hatte, war ein Jurastudium dermaßen lächerlich, dass ich es als Witz versuchen konnte. Sie hat beide Hände auf dem Lenkrad und schaut unverwandt geradeaus. Ihre Perücke liegt wie eine tote schwarze Katze auf der Ablage vor der Windschutzscheibe. Dann eines Tages, sage ich, überreichte mir der Landesjustizminister die Urkunde für die beste Abschlussnote meines Jahrgangs. Das war die Pointe. Der Witz war zu Ende und es war Zeit zu lachen. Ich lachte ihm ins Gesicht und er lachte zurück, klopfte meine Schulter und gab mir ein zweites Mal die Hand. Du warst ein toller Kerl, sagt sie. Du verstehst nicht, sage ich. Nach der Schule war ich immer noch fett, hatte Haare bis zu den Hüften und Pickel groß wie Schildkröteneier auf dem Rücken. Es gibt ganz unterschiedlich große Schildkröten, sagt sie. Eben, sage ich. Ich machte beim Hautarzt eine Art Chemotherapie. Die Haare schnitten sie bei der Bundeswehr ab und mein Übergewicht ist mit der Hilfe von ein bisschen Speed auf dem Truppenübungsplatz geblieben. Ich würde dir vorher-nachher Fotos zeigen, wenn ich welche hätte. Brauchst du nicht, sagt sie. Ich kenne so jemanden. Und was macht er jetzt, frage ich. Er ist immer noch fett und picklig, hat eine nette Frau und ein Kind und ist sehr glücklich. Was willst du mir damit sagen? Sie übergeht diese Frage und überholt mit vorbildlichem Schulterblick einen LKW. Hattest du nie, sagt sie, eine Idee von Gerechtigkeit? Nein, sage ich. Von richtig und falsch? Nein, sage ich. Gut und böse? Nein, sage ich. Sind alle Juristen so? Ja, sage ich.